Vor knapp 2 Wochen, am Mittwoch, den 24. Juni, hat es in Wien einen faschistischen Angriff auf eine linke Demonstration gegeben und im Anschluss auf ein linkes Zentrum. Angegriffen worden ist eine Kundgebung von kurdischen und linken Frauenorganisationen. Anlass für diese Kundgebung gewesen war ein türkischer Drohnenangriff in der Selbstverwaltungszone Rojava, bei der 3 kurdische Politikerinnen getötet worden sind. Die Angreifer kamen aus dem Umfeld der faschistischen türkischen Organisation der Grauen Wölfe. Ungefähr 100 Angreifer haben die Kundgebung attackiert. Die Teilnehmer haben sich daraufhin in das linke Zentrum Ernst-Kirchwege-Haus zurückgezogen und dort sind die Teilnehmerinnen der Kundgebung dann stundenlang von den Angreifern belagert worden. Die Polizei war vor Ort, aber sie hat diese Belagerung offensichtlich nicht verhindert. Im Gegenteil hat die Polizei das Haus umstellt und die Angegriffenen aufgefordert, das Haus zu verlassen, angeblich um die Identität verdächtiger Personen festzustellen. Am nächsten Tag folgte dann ein ähnlicher Angriff. Diesmal haben rund 100 Angreifer versucht, in das Gebäude einzudringen. Dieses Eindringen konnte durch die Aktivistinnen im Haus verhindert werden. Allerdings kam es auf dem Dach zu einer Brandentwicklung. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ist dieser Angriff überraschend gekommen oder hat er sich in irgendeiner Form angebahnt in eine Reihe von Auseinandersetzungen eingeordnet?
Nicht in eine kontinuierliche und ungebrochene Reihe der Auseinandersetzung. Also es gab immer wieder vergleichbare Vorfälle, Angriffe zuletzt am 1. Mai oder dann wieder, also wie gesagt, die zeitlichen Abstände sind unregelmäßig, oder das erste Mal im größeren Ausmaß 2016 nach dem sogenannten Militärputsch, dem Niedergeschlagenen in der Türkei, wo es auch vor allen Dingen in Wien zu einem nach langer Zeit wieder öffentlich wahrnehmbaren Auftreten der Grauen Wölfe auch gekommen ist. Also es ist nicht überraschend, vielleicht in der Heftigkeit dann doch, ja. Aber grundsätzlich leben vor allen Dingen kurdische und türkische linke Aktivisten, Aktivistinnen, antifaschistische Aktivistinnen permanent natürlich auch mit diesem Bedrohungsgefühl hier von türkischer rechtsextremer bis faschistischer Seite angegriffen zu werden. Dort, wo man sich öffentlich politisch betätigt, natürlich betätigt gegen die Menschenrechtsverletzungen der Türkei, gegen das Erdogan-Regime. Man muss aber zunächst sagen, dass der erste Angriff am Mittwoch, dem 24., ein relativ, zumindest in unserer jetzigen Wahrnehmung, ein relativ spontaner, unorganisierter war. Er hatte von vor allen Dingen Jugendlichen, die sehr wohl den Wolfsgruß gezeigt haben. Ja, aber ich sehe beim Großteil dieser Jugendlichen, wie gesagt bei der ersten Kohorte, die sich vor allen Dingen über TikTok organisiert hat und verabredet hat, hier weniger, wie das dann auch von antifaschistischer Seite genannt wurde, quasi faschistische Aggressoren. Die kommen dann schon auch dazu. Du hast es eh erwähnt, es versammeln sich dann schon am Mittwoch im Wielandpark. Also es waren dann fast 200. Und hier würde ich wirklich auch schon gerade bei den Älteren von türkischen Faschisten sprechen, die eben das Haus belagern, attackieren. Der schwere Angriff, auch von dem du gesprochen hast, am 25. war, und das darf man auch nicht vergessen, nur möglich, weil die Polizei ohne ersichtlichen Grund, also da rätseln viele bis heute, eine Absperrung quasi aufgelöst haben und damit 300 türkischen, und hier muss man wirklich von Faschisten sprechen, weil sie sind sehr gewaltbereite, sind nicht nur rechtsextrem, sondern auch gewalttätig, gewaltbereite Männer, zu 100% auch ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, auch wieder, du hast das erwähnt, die Tatsache, dass die erste Kundgebung Frauendemonstration war, also linksradikal feministisch, also auch das Geschlecht hier mit einzubeziehen. Ja, und die Polizei verlässt oder löst diese Kette auf und gibt ihnen sozusagen damit freie Bahn vom gegenüberliegenden Wielandpark auf das Egal loszustürmen. Also auch hier wird noch einiges aufzuklären sein. Und hier sehen wir dann schon am Donnerstag und noch mehr am 26. am Freitag, wo sich die Angriffe dann weg vom EKH verlagern, zum Glück hin zur Demonstration oder gerade zum Ende der Demonstration am Hauptbahnhof. Hier sehen wir dann schon eine Organisiertheit. Und hier würde ich dann wirklich auch von Strukturen der Grauen Wölfe sprechen. Aber nicht nur der Grauen Wölfe, auch der AKP, die hier ja, organisieren, auch überregional. Also es kommen hier in den Zügen Leute, manche haben auch Leute aus Deutschland sozusagen wahrgenommen, bis nach Norddeutschland rauf. Also es hat sich ja von einem spontanen Mob, der sich da gebildet hat, vor allen Dingen von Jugendlichen dann wirklich ja, zu einem organisierten Angriff über mehrere Tage hinweg der Grauenwölfe und vergleichbarer türkisch rechtsextremer Gruppierungen gehandelt.
Also die Ereignisse von vor knapp 2 Wochen, die haben sich auf 3 Tage hingestreckt. Also zuerst eine spontane Zusammenkunft von sozusagen sympathisierenden Jugendlichen, die eine kurdisch-feministische Demonstration angreifen. Genau. Dann eben sozusagen der organisierte Angriff am Tag darauf auf das EKH in Wien. Und zuletzt hast du jetzt am Freitag erwähnt, Angriff auf eine Demonstration. Das ist hier noch gar nicht so angekommen. Vielleicht kannst du auch sozusagen die Ereignisse vom Freitag auch nochmal schildern.
Naja, das war dann die größte Demonstration mit ungefähr 2000 Leute. Und hier kommt es eigentlich von Anfang an immer wieder zu Provokationen auf diese Demonstration. Und die Seitengassen, die offen waren, also hier versammeln sich wirklich so jeweils ein Mob von zwischen 30 und 50 Leuten, die sehr organisiert vorgehen und es für Demonstranten und Demonstrantinnen auch unmöglich machen, die Demonstration zu verlassen. Ja. Man bleibt eben dann auch über Gebühr zusammen bis zum Hauptbahnhof. Ja. Und jetzt macht die Polizei, hier könnte man wieder vermuten, absichtlich quasi, wenn man böse wäre, den Fehler, die Demonstration sozusagen nicht mit einem gemeinsam auf einmal aufzulösen und hier die Sicherheit der Teilnehmerinnen eher zu gewähren, sondern nur also zu erlauben, dass nur in Zehnergruppen und das auch zu erzwingen, dass die Demonstration in Zehnergruppen verlassen wird. Und auf diese Zehnergruppen machten dann im ganzen Areal des Hauptbahnhofs und Umgebung, also wirklich so organisierte faschistische Kader, und es waren auch ältere und auch mit zum Teil bewaffnet mit Schlagstöcken und Ähnlichem, dann regelrecht Jagd. Aber hier war, wie gesagt, das EKH zum Glück dann nach 2 Tagen Belagerung und Angriffen dann mal aus dem Visier. Es gab auch dann am Samstag noch eine kleinere Demo, wo auch hingewiesen wurde unter dem Titel Das Problem ist Männergewalt, ja, noch einmal nicht nur den Blick hin, also weg von dem ethnisierten, türkisch gegen kurdisch, ja, hin zu einer Wahrnehmung des Konflikts als politischen, sondern dann eben auch auf diesen überschießenden Maskulinismus, der sich hier in gewalttätiger Form auch äußert, auch hinzuweisen. Und diese Demonstration am Samstag verlief ohne Angriffe, ohne Störungen. Das war auch die am besten von der Polizei geschützte. Man könnte aber auch einen Zusammenhang darin sehen, dass sich die türkischen Vereine, die offiziell sehr lange geschwiegen haben, dann ab Freitag auf Facebook und so weiter sehr klar distanziert haben von den Jugendlichen, die sie als Lumpen bezeichnet haben. Ja. Da muss man fast schon wieder die Partei der Jugendlichen ergreifen, auch wenn sie die Aggressoren waren. Ja. Weil die sie da reinhetzen, direkt oder indirekt, bezeichnen sie dann als Lumpen, die ja gar keine echte Türken sind und so weiter und so fort. Und quasi. Und tatsächlich aber die Distanzierung, man kann jetzt auch hier wieder mit böser Absicht so manches da hineingeheimst, wenn man so will. Aber am nächsten Tag war es dann ruhig. Ja, also, aber um das mit den Vereinen vielleicht auch abzuschließen, wir gehen hier nicht, zumindest für Anfang, von einer zentralen Steuerung. Es ist, wie gesagt, eher selbstorganisiert über neue soziale Medien, TikTok, natürlich mobilisiert worden, aber jetzt wirklich von einer zentralen Stelle, eben nahe der türkischen Botschaft quasi, oder auch jeweils bei den Vereinen, auch bei den Grauenwölfen, hier wirklich von Anfang an Organisiertheit zu sprechen, wäre falsch. Aber, wie gesagt, im Lauf der Tage der Zeit hat sich auch so eine politische Urheberschaft für uns doch ganz deutlich gezeigt, und die liegt eben bei der türkischen Föderation in Österreich, beziehungsweise dann bei kleineren Abspaltungen auch der Grauen Wölfe, wo interessanterweise in unmittelbarer, Luftlinie, vielleicht ja nicht mal 1000 Meter vom Wielandpark, also gegenüber dem EKH, einer dieser Abspaltungen der Wölfe einen Jugendclub betreibt, Von wo aus? Also zumindest räumlich, also es kann natürlich auch Zufall sein in dieser Gegend, im Bezirk, aber das hat für uns schon ein bisschen auch so wie so ein Rückzugsort oder Ausgangsort ausgesehen, dieser Jugendclub. Vor allen Dingen dann am Freitag auch.
Du hast jetzt schon betont, dass quasi es hier keine zentrale Steuerung gibt und dass man sagen kann sozusagen, es gibt da diese obere Struktur der grauen Wölfe und dann sozusagen marschieren da Leute los, um das irgendwie auszuführen. Es ist ja irgendwie ein Netzwerk von verschiedenen Vereinen und ja sozusagen verschiedene Sympathisantenstrukturen vielleicht auch. Da wäre es ja interessant zu schauen, wie das in Österreich überhaupt ist. Also mein Eindruck war da so ein bisschen, dass das ja schon ein Auftritt ist, der eine gewisse Stärke auch sozusagen zur Schau stellt. Was kann man denn sagen zu einer Verankerung von diesen verschiedenen Unter- und Nebenstrukturen der Grauen Wölfe in Österreich?
Naja, hier haben wir zwei Probleme, die und da kenne ich die deutsche Szenerie zu wenig, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Das eine ist die islamische Glaubensgemeinschaft, also die offiziell anerkannte Vereinigung österreichischer Muslime, also in Österreich lebender Muslime und Muslimas, wo, und da kann man jetzt natürlich sagen, das ist demokratisch, unter Anführungszeichen, wenn man das formal betrachtet, legitimiert, die türkische Föderation entsprechend auch ja, ihrer Verankerung bei den Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft hier vertreten ist. Ja. Gleiches gilt im Übrigen für Milli Görüs. Und in der Vergangenheit, bis es eben hier zur Demokratisierung der Glaubensgemeinschaft gekommen ist, also es hat sich auch einiges verbessert, waren hier auch Moslembruderschaft und so weiter doch überproportional vertreten. Und das heißt natürlich was, weil jetzt auf Seiten der Politik der Regierungen natürlich mit dieser Glaubensgemeinschaft und das auch gut so, sozusagen über religiöse Belangen und alles, was dran hängt, in Ausbildung der Imame, Religionsunterricht, das sind sozusagen die offiziellen Ansprechpartner, Partnerinnen. Das heißt, das verleiht natürlich dann diesen Gruppen, die, aber muss man dazu sagen, hier nicht als Grauwölfe auftreten, sondern eben als türkische Föderation sich in einem engeren Sinn, ich betone das in einem engeren Sinn, quasi unpolitisch oder vorpolitisch nur geben, so eher kulturelle Belange. Und gerade für die Jugendlichen sehr interessant sind natürlich die Sportvereine. Im Fußball haben wir hier einiges, in Vorarlberg und in Wien tatsächlich auch Vereine, die wir den Grauen Wölfen zuordnen. Ja, und das andere Problem, aber das hängt damit zusammen, das ist, wie vor allen Dingen ÖVP und SPÖ auch sehr weit rechts stehenden türkischen Vereinen und eben wie Milli Görüs und vor allen Dingen aber die türkische Föderation, also der Dachverband oder man könnte auch sagen die Tarnorganisation der Grauen Wölfe, die als Gesprächspartner sozusagen auf Augenhöhe anerkennen bzw. anerkennen müssen. Das hängt, wie gesagt, mit der Struktur auch zusammen. Das heißt, das verleiht Gruppen, die durchaus eine Verankerung haben, in dem Bevölkerungsteil, aber über Gebühr Macht, Einfluss und Stärke. Also das ist, glaube ich, schon eine österreichische Besonderheit. Und es hat sich jetzt wieder gezeigt, Innenminister Nehammer, ÖVP, und Integrationsministerin Raab, ebenfalls ÖVP, die diese Ereignisse hier in Wien in Favoriten nutzen und natürlich eine bestimmte Sicht darauf haben, nämlich eine, wie wir sagen, ethnisierende Sicht. Und die halt auch im Wiener Wahlkampf jetzt ein Integrationsversagen der Stadt behaupten. Und hier wurde von dieser Seite, also ÖVP-Seite in der Regierung, zu einem Gipfel eingeladen, nach diesen Ereignissen, wo man sozusagen alle Seiten einladen will und eben auch die türkische Föderation, also wo sie wieder mit am Tisch sitzen. Ja. Und ich konstatiere das mal, ich weiß ja nicht tatsächlich, auch nicht wirklich eine Antwort, weil natürlich diese Gruppen durchaus auch noch einmal Stimmungen repräsentieren. Also man muss es sagen, so wie in der Mehrheitsgesellschaft gibt es auch in der türkischen Community mehrheitlich konservative, sehr konservative Haltungen. dementsprechend auch natürlich dann ihre Vertretungen.
Jetzt hast du schon erwähnt, dass auch sozusagen in der österreichischen Politik es einen ethnisierenden Blick auf solche Konflikte gibt und das eben nicht als politischer Konflikt gedeutet wird, was ja eigentlich anstände, und hast auch erwähnt, es gibt eben sozusagen diese Einladung aus dem Innenministerium heraus, wo dann irgendwie kurdische, türkische, islamische Vereine zusammen halt irgendwie kommen sollen und da sozusagen geredet werden soll. Das ist sozusagen die Reaktion der Politik. Vielleicht können wir irgendwie schauen, wie das ist sozusagen bei antifaschistischen und zivilgesellschaftlichen Gruppen in Wien. Was steht denn da jetzt auf der Agenda? Du hattest schon gesagt, am Freitag nach diesen Angriffen gab es dann halt irgendwie eine große antifaschistische Demonstration. Was sozusagen steht dann jetzt jenseits dessen vielleicht an?
Naja, man muss aufpassen, man sieht jetzt gerade nicht gute, besonders gute Zeiten, das waren es nie, wenn in Wien Wahlkampf ist, ja. Und gerade in dieser Konstellation, also sozusagen ÖVP-geführte Bundesregierung und in Wien eine Sozialdemokratie sozusagen an der Macht, ich habe es eh schon angedeutet, mit dem Integrationsversagen der Stadt. Und also da muss man aufpassen, dass man da nicht untergeht. Gleichzeitig gibt es von der einer Wiener ÖVP Abgeordneten, bezeichnenderweise auch sie ist Integrationssprecherin, die Forderung, das EKH sozusagen zu sperren. Man muss wissen, dass EKH eben vormals autonom besetzt, autonom nach wie vor, aber mittlerweile im Eigentum über Umwege der Stadt Wien. Dementsprechend auch natürlich hier eine Förderung gegeben. Und das ist jetzt nicht nur der FPÖ, so wie in der Vergangenheit immer, sondern mittlerweile, also nach den Ereignissen Ende Juni, auch der ÖVP ein Dorn im Auge. Und hier wird der Druck, gerade im Wiener Wahlkampf, sicher noch wachsen. Vor allen Dingen, weil die ÖVP in Wien, und da färbt natürlich der Erfolg und das Charisma von Bundeskanzler Kurz auf Bundesebene ab. Aber die ÖVP, der ÖVP in Wien werden ein Plus von über 20% im Oktober prognostiziert. Also da könnte man sich jetzt freuen, dass die FPÖ und die Abspaltung Heinz-Christian Strache sozusagen am Boden liegt. Aber es ist politisch und auch was die Repression und Repressionsbereitschaft und Kriminalisierung in so Vorwahlkampfzeiten betrifft, ja, nicht die beste Zeit, aber das hindert die wenigsten, sich hier solidarisch zu zeigen und vor allen Dingen, und das auch das ist wichtig auszuheben, nicht in die Falle zu tappen, ja, nämlich den Konflikt durch eine ethnische Brille wahrzunehmen und sozusagen die Gegenseite quasi nicht als Rechtsextreme, nicht als Faschisten zu bekämpfen, sondern unter Anführungszeichen als Türken. Ja, und dazu hilft es eben aber nicht, den Konflikt ausschließlich, wie es auch manche auf der linken Seite zum Teil, und es hat ja natürlich einen wahren Kern, aber quasi als importierten Konflikt zu sehen. Ja, auch dagegen wird man auch medial und mit Recherche, mit Aufklärungsarbeit entgegenhalten.